ARD.
HR Info Kultur
mit Dagmar Fulle. City Streets, die Straßen der Stadt, erzählen Geschichten. Sie können der Himmel sein oder die Hölle, singt hier Carole King. Und das gilt auch für Frankfurt am Main, in diesem Jahr 1230 Jahre alt. Da gibt es eine Menge Geschichten zu entdecken. Geht das auch spannend und lebendig? Also ganz anders, als es viele von uns aus der Schule in Erinnerung haben? Ja, das geht. Seit rund 2 Jahren gibt es auf Instagram den Kanal Damals in Frankfurt. Mit Fotos, kurzen Filmen und jeder Menge Infos. Inzwischen mit rund 700 Beiträgen und 36.000 Followern. Dahinter steckt Mirko Becker, ein junger Frankfurter, der sich für die Geschichten aus der Stadtgeschichte begeistert und dank Social Media offenbar viele mit dieser Begeisterung ansteckt. Jetzt gibt es eine Auswahl der Orte, Fotos und Geschichten auch analog in seinem Buch 101 historische Orte in Frankfurt. Der Auslöser für das alles war für Mirko Becker ein Haus, an dem er auf seinen täglichen Wegen immer wieder vorbeikam und das seine Neugier geweckt hat.
Ich habe angefangen vor ein paar Jahren, mich mit Frankfurts Geschichte zu beschäftigen. Und es liegt an einem Haus an der Ecke Arnsburger Straße, Habsburger Allee, also in der Nähe von meiner Wohnung. Und dieses Haus hat mich mit der Zeit immer mehr fasziniert. Und irgendwann wollte ich herausfinden, was eigentlich hinter diesem Haus steckt, weil das ist ein Haus, was wunderschön ist, aber im Verfall befindlich war oder auch immer noch im Verfall befindlich ist. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und habe herausgefunden, dass die Geschichte dahinter auf der einen Seite eine Geschichte ist von einer Familie, die sehr erfolgreich in Frankfurt-Bornheim aktiv war, die aber im Nationalsozialismus eine dramatische Wendung nimmt. Und das war so ein Türöffner, mich generell mit Frankfurts Geschichte auseinanderzusetzen, weil ich gemerkt habe, ich weiß ganz schön wenig darüber und wollte dann einfach mal gucken, was gibt es so noch links und rechts. Und dann habe ich angefangen, die Themen zu recherchieren, die man so kennt, also sowas wie Hauptbahnhof, die Frankfurter Zeil, den Römerberg. Und habe gemerkt, da ist ganz, ganz viel an Geschichte, was super spannend ist, was ich aber gar nicht kannte. Und dann habe ich angefangen, ganz viel aufzusaugen und mir aber auch zu notieren, weil ich dachte, das, was da so spannend ist, will ich mir in irgendeiner Form bewahren, damit ich so meine Notizen immer mal wieder durchgehen kann und vielleicht im Freundeskreis immer mal das eine oder andere so raushauen könnte. Das war so die Grundlage. Und vor 2 Jahren habe ich mir so diese Notizen rangenommen und dachte mir einfach so, das, was ich da mittlerweile an Zeit investiert habe, könnte ich irgendwie auch mal öffentlich zugänglich machen, weil vielleicht freut sich die eine oder andere Person darüber und muss nicht die Zeit investieren, die ich halt schon investiert habe.
Was fasziniert dich so an Stadtgeschichte oder an der, ja, an der Frankfurter Stadtgeschichte erstmal oder vielleicht dann ja auch irgendwann mal anderswo?
Ich finde erstmal grundsätzlich den Kontrast spannend. Warum sind Dinge heute vielleicht anders, wie sie früher mal waren? Aber der große Punkt ist, warum ich mich mit Geschichte beschäftige und auch vermitteln will, ist der, dass ich glaube, dass man auch nur eine positivere Zukunft mitgestalten kann, wenn man auch die Vergangenheit kennt. So, und dann kann man auch die Gegenwart besser einordnen. Und ich glaube, das bedingt sich alles. Und das war so der Trigger, zu sagen, okay, ich muss für mich herausfinden, wie das früher war, um eben das alles einordnen zu können. Genau, und nicht einfach über Dinge meckern kann, sondern einfach sagen kann, okay, ich kann das auch aktiv mitgestalten.
Und wie recherchierst du? Also ich stelle mir vor, sowas wie, ja, Römer Hauptwache Paulskirche, das ist vielleicht nicht so schwer, aber ja, es gibt ja auch viele, viele Orte, viele Gebäude, die gar nicht mehr existieren. Also wie recherchierst du?
Ich bin, glaube ich, Stammgast im Institut für Stadtgeschichte, dem städtischen Archiv, wo ganz viele Akten liegen und über 3 Millionen Bilder. Und ich gehe da zum Schnitt einmal die Woche ein und aus und lege mir dann alles so querbeet irgendwo hin und schaue mir ganz viele Bilder an, schaue mir die Akten an, fotografiere mir das alles ab, damit ich das dann zu Hause in Ruhe in den frühen Morgenstunden mir erstmal durchlesen und dann immer mehr zusammenfassen und verdichten kann. Und daraus entsteht dann so sukzessive so ein Beitrag.
Wenn es ja alle diese Informationen gibt, im Institut für Stadtgeschichte oder auch im Historischen Museum, also es gibt ja eine ganze Reihe Orte in der Stadt, könnte ja eigentlich jeder hingehen und sich das angucken. Und es gibt natürlich auch Menschen, die das tun, so wie du, aber eben nicht so viele. Warum hat es so einen Insta-Kanal gebraucht, um die Leute dafür zu begeistern? Also ist es die Form, sind es die Bilder oder ist es die Tatsache, dass es das alles sozusagen freie Haus gibt aufs Sofa? Was glaubst du, warum das so ist?
Also ja, jeder kann das machen. Das braucht Zeit. Und gerade auch zum Beispiel im Institut für Stadtgeschichte muss man wirklich so Aktenschränke aufmachen. Man muss viel in Akten wühlen und lesen. Und das kostet wirklich enorm viel Zeit. Und da haben, glaube ich, die wenigsten für dann einfach die Muße. Und es ist auch jetzt nicht immer so einfach zugänglich. Also man muss auch manchmal suchen. Und bei Instagram ist es eben so, oder generell im Internet, man nimmt nur das Handy in die Hand. Es ist wirklich niedrigschwellig. Ich klicke auf, in dem Fall Instagram, sehe meinen Account und sehe das jeweilige Thema. Und ich weiß, ich kann mich innerhalb von 1,5 Minuten grundsätzlich zu einem Ort informieren. Und da sage ich ja auch, es ist einfach ein Abriss von einem Ort zum Beispiel oder von einer Person. Und wenn man sich dann tiefergehend informieren will, sollte man dann entweder noch ein Buch lesen oder sonstiges. Ja, es ist aber einfach so, ich möchte den Menschen so einen grundsätzlichen Wissenshappen mitgeben.
Jetzt bist du selber Jahrgang 1988. Auch die meisten deiner Follower sind ungefähr in deinem Alter, auch ein bisschen drüber und ein bisschen drunter. Wie reagieren die so auf die Posts? Also was kriegst du so an Feedback?
Das Feedback ist total spannend und grundsätzlich positiv. Also gegenüber dem, was ich mache. Negativ immer dann, wenn sich Orte sehr stark verändert haben. Je nachdem, was ich immer mir so anschaue, gibt es so Menschen, die dann erzählen, das Kaufhaus Schneider auf der Zeil, das war so wunderschön früher, oder der Ammerschläger. Und jetzt ist die Zeil eine Katastrophe. Und die kritisieren dann oftmals den Wandel, der stattgefunden hat, oder dass diese Orte weg sind. Freuen sie aber einerseits, dass sie nochmal daran erinnert werden, wie das früher mal war. Und die verbinden dann diesen Ort mit ihren eigenen Erlebnissen und schildern den dann teilweise auch. Ja.
Auch wenn du das nicht mehr im Original erlebt hast, hast du das Gefühl, es war früher alles besser und schöner?
Ach, ich weiß gar nicht. Es war halt, das sagt man ja immer so. Und dann ja. Ist es irgendwie, man verklärt auch immer so viel.
Eben.
Und ich zum Beispiel, das muss ich noch einwerfen. Ich hatte mal einen Post über die, das ist noch gar nicht so lange her, da habe ich über die Zeilgalerie berichtet. Und ich dachte so, das ist halt einfach ein Beitrag, der wird ein paar irgendwie interessieren und gut ist. Und das ist einer der Beiträge, der am meisten kommentiert wurde, weil da unfassbar viele Menschen ihre eigenen Geschichten dazu erzählt haben. Und das ist egal, ob das junge oder ältere Menschen waren. Das war voll spannend. Und ich weiß nicht, ob es früher besser war. Ich glaube, früher gab es halt andere Herausforderungen. Aber klar, wenn man sich die Zeil heute anschaut, so als Beispiel, und wie das vielleicht vor 5 Jahrzehnten ausgesehen hat mit den Kaufhäusern, die da war, glaube ich schon, dass es dahingehend besser war, dass man eine bessere individuelle Beratung hatte. Aber ich glaube, manches ist auch einfach vergänglich und dann einfach vorbei, ja.
Also vieles spielt sich auf Instagram ab, aber du gehst auch in die analoge Welt. Es gibt einen Kalender und jetzt auch ein Buch, 101 historische Orte in Frankfurt. Jetzt ist die Stadt in diesem Jahr 1230 Jahre alt, ist eine Menge Geschichte. Du hast allein 700 Postings rund auf deinem Insta-Kanal. Wie schmerzhaft war das denn, 101 Orte auszusuchen oder auszuwählen und nach welchen Kriterien?
Ach, das ist voll schwierig. Ich habe tatsächlich heute Morgen dran gesessen und mir einfach mal so eine Liste gemacht, über welche Orte man eigentlich noch reden müsste. Es ist voll schwierig. Also man kann in einem Buch das nicht komplett abdecken. Ich habe mich so rangewagt, dass ich versucht habe, die Orte erstmal zu nehmen, die jeder kennt. Das ist das eine Kriterium gewesen. Und dann habe ich versucht, die Orte dann aber nochmal einzugrenzen, dahingehend, wo es Geschichte gibt, die man vielleicht jetzt noch nicht so irgendwie gehört hat. Ja, aber ach, das war schon schwierig.
Schon Orte, die jeder kennt, also Römer, Goethehaus, ja. Großmarkthalle. Aber es gibt da auch Orte in dem Buch, von denen ich zumindest noch nie gehört habe. Also zum Beispiel das Roseneck oder das Haus Krachbein oder die Milchkuranstalt oder das Café Bauer, das ich, glaube ich, sehr geliebt hätte. Also das sind alles Orte, die es schon lange nicht mehr gibt. Wie bist du auf die gestoßen?
Wie bei allem. Es ist einfach so, ich recherchiere zu einem komplett anderen Thema. Eigentlich ist immer so das ganz beste Beispiel, wenn man das bei, man liest sich irgendwas bei Wikipedia durch und dann ist da ein interessantes Wort, dann klickt man da drauf und dann kommt man immer weiter.
Ja,
und so ist es auch. Ich recherchiere zum Römer und dann erfahre ich durch Akten oder durch Bücher und Informationen noch was anderes, was ich irgendwie auch spannend finde. Und dann hat sich so ein langer Themenspeicher aufgebaut. Und zum Beispiel das Roseneck, da habe ich, glaube ich, mal über den Dom was gelesen. Und dann war dieses Roseneck seitlich vom Dom und es wurde mal so erwähnt. Und dann habe ich das mal angefangen zu googeln. Und dann kam ein Bild vom Roseneck und dachte mir so, das war ja wunderschön. Und heute ist da 1950er Jahre Architektur. Wie kann das sein? Und so geht es mir eigentlich ganz oft.
Wenn dein Insta-Kanal so erfolgreich ist, warum gibt es die Frankfurter Stadtgeschichte jetzt auch analog als Buch zum Anfassen?
Es gibt, muss man ja sagen, bei Instagram sind erreichlich, du hast es ja eben schon gesagt, Menschen in der Zielgruppe, die überwiegend in jüngeren Altersklassen sind. Und in einem Buch ist es einfach nochmal, da erreicht man nochmal Menschen, die jetzt nicht unbedingt einen Instagram-Kanal haben, das ist das eine. Plus, es war auch ganz oft die Nachfrage auch da, ob man das, was da im Internet ist, nicht irgendwie auch in Buchformat mal haben kann, ja, um es ins Regal zu stellen oder auch, um wirklich mit den Großeltern mal reinzuschauen und zu sagen, guck mal, hier gab es die Orte.
Also, du willst alle erreichen. Du hast eine Mission.
Ja, genau. Mein Ziel ist, Frankfurts Geschichte erlebbar zu machen Und das eine ist der Instagram-Kanal, das andere Thema ist das Buch oder auch über Podcasts. Ja? Also ich will einfach dahin gehen, wo die Menschen sind und einfach mit denen über Frankfurts Geschichte quatschen, denen ein bisschen was erzählen und dann auch gerne von den eigenen Erinnerungen hören.
Du hast das sogar jetzt zur Buchpremiere auf die Bühne gebracht, das cool. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Das war richtig cool. Da sitze ich im Publikum und du liest was vor oder was?
Nee, genau. Also das war, das hat sich aus so einer, ja, weiß ich nicht, war so ein kleiner, einfach mal so ein kleines Gespräch ergeben, zu sagen, man könnte sich treffen und ich könnte die Bilder zeigen und einfach ein paar Geschichten zu den Bildern erzählen. Das war so die grundsätzliche Idee
mal. So wie früher der Dia-Abend.
Genau, es war eigentlich, ja, das ist eigentlich wirklich ein gutes, ja, es ist genau so. Und es war einfach der Dia-Abend früher und ich dachte mir, wenn das die Menschen auf Instagram schon so erfreut und auch, ich habe ja auch schon Stadtführungen gegeben und ganz oft gemerkt, dass sich Menschen dran erfreuen, wenn man zusammenkommt und über Geschichte redet. Und ich dachte mir einfach so, vielleicht kann man mal da so eine Art Live-Show draus stricken, ja, so eine Dia-Show auch in die heutige Welt holen. Und ich habe das in dem Fall so gemacht, das ist ein 2-Stunden-Programm, in dem ich die Geschichte Frankfurts erzähle anhand von ganz, ganz vielen Bildern. Der erste Teil hat so einen historischen Charakter und endet mit den Luftangriffen im Zweiten Weltkrieg. Und im zweiten Teil erzähle ich Frankfurts Geschichte anhand von ganz vielen markanten Beispielen, die ganz viele noch kennen. Stadtbad Mitte, Monte Scherbellino, Kaufhaus Schneider. Und man merkt dann auch im Publikum, wie dann auf einmal diese eigenen Erinnerungen kommen. Und das ist halt total schön. Das ist wirklich ein Get-Together gewesen. Und ich habe erzählt und dann kam ein bisschen was aus dem Publikum. Es war richtig schön, ja.
Hast du einen Lieblingsort oder eine Lieblingsgeschichte und sowas?
Das ist die Frage, stelle ich immer Menschen, mit denen ich im Gespräch bin, weil ich immer dann das einleite und sage, es gibt einfach zu viele Orte, ich kann mich gar nicht festlegen. Was ist denn euer Lieblingsort? Aber es gibt so einen Ort, der mich sehr früh beeindruckt hat. Und das ist das Fünf-Finger-Plätzchen zwischen Dom und Römer. Das gibt es heute nicht mehr. Das ist ein ganz kleiner Platz und da sind 5 schmale, enge Gassen zusammengelaufen. So, und dadurch gab es so eine Art platzmäßigen Charakter. Und das hat gar keine besondere Geschichte. Die Häuser natürlich in dem Bereich waren ganz alt. Die Gassen, die es da gab, waren so, wie Altstadtgassen eben früher waren. Aber der Kontrast zu heute war enorm. Heute ist das der Eingang von der Schieren Kunsthalle. Und der Kontrast zwischen damals und heute, der ist so enorm. Und diese Bilder von den früheren Straßen und auch von den Plätzchen, die haben mich so beeindruckt, dass ich so dachte, ja, Wahnsinn, also das ist so, da merkt man wirklich, wie Frankfurt früher mal ausgesehen hat. Ja. Also eines so meiner Lieblingsorte und auch wenn ich heute an der Schieren vorbeilaufe, muss ich eigentlich immer an diese 5-Finger-Plätzchen denken und denke, ach krass, so sah das früher mal aus. Ja.
Und was hat dich vielleicht besonders berührt? Es gibt ja viele Orte wie, ja, wo früher Synagogen gestanden haben oder irgendwie solche, an sowas denke ich zum Beispiel, Großmarkthalle.
Also das mit den Synagogen ist zum Beispiel wirklich auch ein gutes Beispiel, wie viele wir auch mal in der Innenstadt hatten, die auch dann alle durch die November-Pogrome zerstört worden sind. Die Westend-Synagoge hat sie als einzige von den Großen halbwegs überstanden. Das, aber auch die Judengasse, dass wir in Frankfurt eines der längsten bestehenden jüdischen Ghettos hatten, vor der Emanzipation im 19. Jahrhundert, das wusste ich nicht. Dass das eine Gasse war, die nur von außen mit Toren zu öffnen war. Es gab 3 Durchgänge und in dieser Judengasse mussten über Jahrhunderte musste die jüdische Bevölkerung der Stadt leben und war immer wieder Gewaltakten ausgesetzt. Und als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, krass, also Wahnsinn. Und das ist halt eine zentrale Straße gewesen zwischen Kurt-Schumacher-Straße und Fahrgasse. Und dieses Leid, was da über Jahrhunderte eben war, ja, das hat mich schon mitgenommen. Das ist so das eine. Was mich aber auch mitgenommen hat, war die Entwicklung der Zeil, wenn man sich die mal anschaut. Im 14. Jahrhundert ursprünglich mal errichtet oder angelegt worden, hat sich dann im Laufe der Zeit zu einer Straße entwickelt, wo die wohlhabende Bevölkerung gelebt hat. Dann hat sich das irgendwann gewandelt zu einer luxuriösen Gasthofmeile und dann wurde das erst im 19. Jahrhundert zu einer Geschäftsstraße. Und zwar eine wunderschöne Straße, die heute halt einen anderen Charakter hat. Und deren Entwicklung, glaube ich, aus meiner Sicht auch nicht fertig ist. Also das wird sich wieder wandeln.
In deinem Buch stehen ja immer alte und neue Bilder nebeneinander. Also so hat es früher mal ausgesehen, so sieht es heute aus. Das hat vor allem damit zu tun, dass du es schon erwähnt, mit den Bomben im Zweiten Weltkrieg. Wie geht's dir damit so als quasi Kriegsurenkel? Also wenn du diese Geschichtsorte in der Stadt damals und heute vergleichst. Mich macht das immer sehr traurig, wenn ich diese Bilder sehe, dass so vieles nicht mehr da ist, was auch so schön war. Wie geht's dir damit?
Ich find's auch schade und traurig, weil das frühere Frankfurt echt wunderschön war. Ich weiß nicht, ob da heute noch also viel stehen würde, weil letztendlich war auch diese alte Baumasse, hat ja auch für Probleme gesorgt. Also die Altstadt, die war früher nicht mehr so einfach zugänglich. Die wohlhabende Bevölkerungsschicht ist rausgezogen. Also gab es schon Herausforderungen. Aber ich finde, gerade auch das Thema Zweiter Weltkrieg und Nationalsozialismus, dass das einfach das beste Beispiel dafür ist, dass man sich halt dafür einsetzen muss, dass es keine nationalsozialistischen Tendenzen gibt, ja, und dass man sich für Demokratie einsetzen muss. Weil genau das aus meiner Sicht eben dafür gesorgt hat, dass so viel zerstört wurde und so viele Menschen ums Leben gekommen sind. Von daher ist es auf der einen Seite schade und ich finde, aber auch wie so eine Art, vielleicht ja, kann man mahnmal sagen, dass man einfach auch mitgestalten sollte, um eben das so zu haben in Frankfurt oder auch generell globaler gesehen, wie man es halt auch gerne hätte.
Sagt Mirko Becker, Initiator und Betreiber des Instagram-Kanals Damals in Frankfurt zur Stadtgeschichte und Autor des Buches 101 historische Orte in Frankfurt, erschienen im Sozietätsverlag. Mirko Becker sieht die Veränderungen im Stadtbild durch die Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg auch als Mahnung, so hat er es gesagt. Um nicht zu vergessen, wie es zu diesen Zerstörungen kam, was die politischen Hintergründe waren und warum es so wichtig ist, mit aller Kraft zu verhindern, dass es sich wiederholt. Die Luftangriffe, die Frankfurt zerstört haben, jähren sich in diesen Tagen zum 80. Mal. Erinnerungen an schicksalhafte Tage im März 1944.
Der Reichssender Frankfurt schaltet wegen Annäherung feindlicher Flugzeuge ab.
Die Menschen in Frankfurt waren schon einiges gewohnt. Immerhin wütete der Zweite Weltkrieg schon 5 Jahre lang. Aber trotzdem war es genau eine Woche im März, die Stadt und ihre Bewohner für immer prägen wird. Für die Zeitzeugin Edith Erbrich zum Beispiel war es ein Samstag. Da war sie gerade mal 6,5 Jahre alt und lebte mit ihrer Familie im Frankfurter Ostend.
Und ich kann mich sehr gut an den 18. März erinnern. Es war Voralarm, das waren so bestimmte Heultöne. Da mussten wir in den Luftschutzkeller und dann tat es einen Schlag und da ist eine Bombe auf unser Haus.
Wahrscheinlich rettete eine Eisentür die Hausgemeinschaft vor den Haustrümmern und dem Einsturz des Kellers. Und alle konnten sich nach den Luftangriffen nach draußen retten. Aber das draußen war für die kleine Edith ein Schock.
Und sehe heute noch, die Ostendstraße brenne, rechts und links. Menschen sind wie brennende Fackeln rum. Es war Sirenenheule, es war einfach schlimm.
Dieser Samstag im März war nur der Beginn des Schreckens in Frankfurt. Denn am Mittwoch und Freitag gingen die Bombardements weiter. Wobei der 22. März 1944 der schwerste Angriff war, berichtet Markus Häfner vom Institut für Stadtgeschichte in Frankfurt.
Das Perfide am Angriff am 22. März war, dass das Luftwarnsystem in diesem Fall nicht funktionierte. Der Angriff begann 21.40 Uhr ungefähr und dauerte bis 22.30 Uhr. Und als schon die ersten Bomben auf Frankfurt fielen, ging das Luftwarnsystem erst an.
Denn die Alliierten hatten einen Scheinangriff auf Kassel geflogen. Frankfurt wähnte sich in Sicherheit. Und so erwischten die 816 Flugzeuge mit ihrer tödlichen Ladung die Stadt völlig unvorbereitet.
Zuerst warfen die britischen Verbände Signalbomben ab, die sogenannten Christbäume, die den Himmel erleuchteten, und weitere Markierungsbomben, die auf dem Boden einschlugen und dann weiter brannten. Und damit hatten die Verbände, die in 3 Wellen Frankfurt bombardierten, eben Signalmarkierungen, wo sie die Bomben abwerfen mussten.
In Panik rafften die Menschen das Wichtigste zusammen, rannten in die Luftschutzbunker und hofften, der gezielten Zerstörung zu entgehen.
Wir sprechen da von der Summe von ungefähr 3000 Tonnen an Bomben, die über Frankfurt niedergingen. Die Luftminen hatten den Zweck, die Dächer zu zerstören und die oberen Stockwerke zu durchschlagen. Und die dann abgedeckten Häuser gerieten durch die Stabbrandbomben relativ schnell in Brand.
Dadurch brannten vor allem die Fachwerkhäuser in der Altstadt komplett nieder. Und die Bilanz nach diesen Angriffen war verheerend.
Man hatte zum einen 1001 Tote zu beklagen. Allein durch den Angriff am 22. März zählt man die anderen beiden Angriffe noch dazu, sind es über 1500 Tote. Die Stadt war weitflächig zerstört, im Stadtkern zu 90%, aber auch in den umliegenden Stadtteilen.
Viele Anwohner hatten nur überlebt, weil die meisten Gebäude in der Altstadt unterkellert waren. Sie so von Haus zu Haus flüchten und sich in den Main retten konnten. Viele hatten Quetschungen, Verätzungen, Brandwunden. Aber auch nach dieser schrecklichen Woche im März 1944 ging das Leben weiter, erinnert sich Edith Erbrich.
Meine Mutti, da hat sie sogar aus der Trümmer noch einen Fleischwolf gefunden. Und ich habe gedacht, ich werde meinen Teddy oder was finden.
Der Teddy blieb verloren. Aber für die Kinder war es bald ganz normal, in den Schuttbergen zu spielen.
Yvonne Koch zu den Luftangriffen auf Frankfurt am Main in den Tagen um den 22. März 1944. Danach waren mehr als zwei Drittel der Stadt zerstört, darunter fast die gesamte Alt- und Innenstadt. Das bedeutete unter anderem auch, dass von den Orten, an denen die Menschen auch in Frankfurt im Rausch der 20er Jahre gefeiert hatten, so gut wie nichts mehr übrig war. Die Journalistin und Stadtführerin Sabine Börchers befasst sich immer wieder mit den 20er Jahren in Frankfurt, einer Stadt mit damals schon immerhin einer 500.000 Einwohner. Meistens ist ja im Zusammenhang mit den sogenannten goldenen 20ern die Rede von Berlin, damals schon mit stolzen 4 Millionen Einwohnern. Konnte Frankfurt da überhaupt mithalten? Sabine Börchers meint, die Stadt hat's versucht.
Naja, das ist schon ein bisschen schwierig gewesen. Berlin war damals die drittgrößte Stadt der Welt. Das muss man sich mal vorstellen. Also das war natürlich eine andere Dimension. Aber Frankfurt hat versucht, moderne Stadt zu sein. Und es gab eben auch wirklich Vergnügungseinrichtungen, die da mithalten konnten. Also Stichwort Schumann-Theater, das Theater der 5000 mit 5000 Sitzplätzen. Oder Groß-Frankfurt, der Vergnügungspalast, ebenfalls 5000 Plätze. Also das war schon, in Berlin gab es das Haus Vaterland, vergleichbar, der Vergnügungspalast. Da gingen 8000 Menschen rein. Also so viel mehr war das auch nicht.
Was gab es sonst noch im Frankfurter Nachtleben in den 20er Jahren? Ich habe in der Ankündigung zu deiner Stadtführung gesehen, es gab da irgendwie eine regelrechte Amüsiermeile in der Innenstadt.
Naja, Amüsiermeile kann man vielleicht nicht so ganz sagen. Aber es gab natürlich solche Flaniermeilen, würde ich sie vielleicht eher nennen. Also wenn man sich überlegt, rund um die Hauptwache gab es sehr, sehr viele Cafés. Da hat man sich natürlich tagsüber gerne getroffen. Also die Cafés damals waren ja von morgens 7 bis nachts um 2 geöffnet. Da spielten zum Teil abends Orchester. Da ging man hin und traf sich, um von dort aus ins Nachtleben zu starten. Das war so ein bisschen das Zentrum. Und dann gab es natürlich zum einen das Schumann-Theater am Bahnhof. Das heißt, man ging dann die großbürgerliche Kaiserstraße entlang, die ja damals, das war ja ein großbürgerliches Viertel mit wunderschönen Gründerzeithäusern. Und da war natürlich viel Nachtleben. Da gab es dann noch Kabaretts, ein Panoptikum, alles, was man sich so vorstellen kann. Und auf der anderen Seite von der Hauptwache Richtung Vergnügungspalast Groß-Frankfurt, der ja am Eschenheimer Turm war, war es dann auch wieder so eine Amüsiermeile sozusagen, also wo es dann rechts und links Gastronomien gab, wo man einkehren konnte. Und so dieses ganze Viertel, was da so an der Stiftstraße ist, bis hin zum Eldorado, was es ja heute noch gibt, da war eben sehr viel Nachtleben damals.
Einer der 101 historischen Orte in Frankfurt, die Mirko Becker in seinem Buch beschreibt, ist ein Café, von dem ich sofort dachte, es wäre mein großer Traum, wenn es dieses Café heute noch gäbe. Ich hatte davon aber noch nie gehört. Das war das Café Bauer,
ja, dachte ich mir.
Also irgendwie ja auch lange geöffnet und riesengroß muss das. Wo war das genau?
Das war an der Ecke Biebergasse zur Schillerstraße. Und das war über 2 Etagen ein sehr, sehr großes Café und man sagte immer, das sei das internationalste Café der Stadt gewesen, was einfach daran lag, ja, dass ja die Börse ganz in der Nähe war und die Angestellten der Börse dann gerne ins Café Bauer gekommen sind. Und die haben damit geworben, dass sie um die 100 Zeitungen in 12 Sprachen vorrätig hatten. Also da konnte man dann auch wirklich internationale Presse lesen. Es gab einen Raum mit einem Radio, wo englisches Radioprogramm übertragen wurde. Also das war wirklich so ein Anlaufpunkt, auch um so ein bisschen international die große Welt quasi nach Frankfurt zu holen.
Das Haus ist wahrscheinlich auch zerstört worden.
Das Haus ist zerbombt worden. Es war auch ein wunderschönes Gründerzeithaus. Hat auch einen Bombentreffer gehabt. Ja.
Schade, dass diese Idee keiner wieder aufgenommen hat. Irgendwie in der Nachkriegszeit oder in den 50er, 60er Jahren. Sowas bräuchten wir doch. So ein großes Café zum Lesen nur.
Ja, es gibt so viele Dinge, von denen ich denke, ach, warum gibt es sie nicht mehr? Also es gab zum Beispiel Ende der 20er Jahre im Kristallpalast, das war so das zweitgrößte Varieté, gab es dann einen Europapalast mit Larifari-Bar. Allein dieser Name ist das ja schon wunderbar, so. Die hieß so. Und da gab es dann so Tischtelefone, wo man so miteinander dann reden konnte. Und dann gab es sogenannte Knutschlogen an den Rändern, wo man sich dann so zurückziehen konnte. Also sowas hätte ich gerne heute.
Bei all den Recherchen zu den 20er Jahren in Frankfurt, ja, den Gebäuden, den Orten, den Geschichten, war da irgendwas dabei, was dich vielleicht völlig überrascht hat?
Ja, das war Groß-Frankfurt, das war dieser Vergnügungspalast, das muss ich sagen. Weil natürlich das Schumann-Theater, das hatte ich vorher auch schon gehört, das kennt man ja auch noch so ein bisschen aus Erzählungen. Aber dass es einen vergleichbar großen Vergnügungspalast gegeben hat am Eschenheimer Turm, also das muss man sich vorstellen, da hat man unten 50 Pfennig Eintritt bezahlt, dann ist man rein und dann hatte man die große Auswahl, da gab es unterschiedlichste Restaurants, also ein Zillertal mit so Alpenbemalung an den Wänden, wo man wirklich gesessen hat und auf die Alpen geguckt hat beim Essen. Und dann gab es einen Tanzpalast, ein Varieté da drin, eine Bar. Überall spielte Musik, also von klassischem Orchester über Jazzband, ganz viel Unterschiedliches. Und man hatte wirklich die große Auswahl, was mache ich heute Abend? Und dann gab es da natürlich auch noch eine berühmte Kabarettbühne drin. Da ist Claire Waldoff aufgetreten. Da ist Anita Berber aufgetreten. Das war ja so die Femme Fatale der 20er Jahre, die nackt auf der Bühne getanzt hat. Und also das war richtiges Großstadtleben. Und dass das so sang- und klanglos verschwunden ist, dass man heute davon nichts mehr weiß, das finde ich halt schon, das hat mich irgendwie schon sehr berührt, muss ich sagen. Und das hat mich bei meinen Recherchen auch wirklich überrascht.
Das heißt, du bist schon ein bisschen traurig auch drüber. Ich habe ja auch mit Mirko Becker drüber gesprochen, dass so viele Orte einfach verschwunden sind durch den Krieg.
Also einerseits bin ich sehr traurig darüber, dass das alles weg ist und ja, dass wir uns auch so gar nicht mehr daran erinnern. Also wenn man jetzt überlegt, gerade Groß-Frankfurt fällt mir jetzt noch ein, am Ende in der Weltwirtschaftskrise hat man dort auch ein Kino mit eingebaut. Und wenn man überlegt, das ist der Ort, an dem die Turmkinos gestanden haben. Das heißt, es gab ja sogar noch eine Kontinuität nach dem Krieg. Und die sind jetzt auch weg und jetzt weiß das niemand mehr. Und einerseits finde ich das sehr traurig. Andererseits, wenn mir Menschen sagen, ich hätte so gerne mal in den 20ern gelebt, dann muss ich sagen, nein, danke. Weil ich glaube, man muss schon immer im Hinterkopf behalten, dass wir das auch idealisieren, diese goldenen 20er. Und dass die Zeit schon sehr, sehr hart war. Es gab immer noch viele Kriegsversehrte damals, die ihr Leben fristen mussten. Es gab viele Frauen, die ihre Männer im Krieg verloren hatten, die nicht wussten, wie sie ihre Kinder durchbringen sollten, die sich prostituieren mussten oder die an den Restaurants, wo dann vorne schön gegessen wurde, an der Küche gebettelt haben. Also dieses Elend, was es in der Stadt gab, das war ja nicht weg nach dem Ersten Weltkrieg und nach der Währungsreform 24. Und deswegen glaube ich, also die Menschen haben exzessiv gefeiert, um auch dieses alles natürlich zu vergessen und ein bisschen abzudecken. Aber im Alltag war das vorhanden. Und deswegen ist das so zweischneidig. Also ich möchte es nicht zurück, sagen wir mal so. Aber sich damit zu beschäftigen, ist einfach toll.
Sagt die Journalistin Sabine Börchers, die schon mehrere Bücher zur Frankfurter Stadtgeschichte geschrieben hat und als Stadtführerin auf den Spuren der 20er Jahre unterwegs ist. In diesem Frühjahr auch als Teil des Lesefestes »Frankfurt liest ein Buch«. Lebendige Frankfurter Stadtgeschichte, digital und analog. Heute unser Thema in HR Info Kultur. Den Podcast finden Sie auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle.